Zunächst möchte ich damit beginnen und Sie mitnehmen auf einer Reise nach London. Sie alle waren sicher schon mal in London, die meisten von Ihnen kennen London, die meisten von Ihnen kennen den britischen Underground, und wenn Sie am Piccadilly Circus in die U-Bahn steigen, in die Piccadilly Line, blau gekennzeichnet und nach Norden fahren, kommen Sie nach etwa einer Stunde Fahrt an die Endstation Cock Fosters. Und wenn Sie in Cock Fosters aussteigen, erreichen Sie nach wenigen Minuten einen alten englischen Park. In diesem Park ein wunderschöner alter Baumbestand, Eichen, ein schöner kleiner Teich mit Enten, ein Golfplatz, ein richtiges Idyll und ein schöner alter Herrensitz, den werden Sie dort finden. Das ist Trent Park. Und Trent Park ist heute Teil der University of Middlesex. Früher, vor dem Krieg, hat dort die britische High Society rauschende Feste gefeiert. Philipp Sassoon war dort der Hausherr. Churchill war zu Besuch. Die britische Königsfamilie war zu Besuch. Und wenn Sie dorthin kommen, nach Ihrer U-Bahn-Fahrt, erinnert nichts daran, dass Trent Park der Sitz des britischen Geheimdienstes mit war, dass der britische Geheimdienst hier eine seiner geheimsten Operationen durchgeführt hat, nämlich das Abhören von deutschen Kriegsgefangenen. Trent Park war Sitz des, um den konkreten Titel zu nennen, des Combined Service Detailed Interrogation Center. Und seit 1940 hat man hier deutsche Gefangene abgehört. Diese Abhöraktion ist in sehr umfangreichen Wortprotokollen dokumentiert, die erst seit 1996 in dem kompletten Bestand der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind, im britischen National Archive in Kew im Westen von London. Dass es solche Abhörprotokolle gab, das hat man in der Forschung immer mal geahnt. Es tauchten einzelne Dokumente auf. Schon der Widerstandsführer Peter Hoffmann hat ein solches Dokument mal zitiert. Aber keiner wusste eigentlich, was steht dahinter. Gibt es davon mehr? Wie umfangreich ist der Bestand? Wann wurde das gemacht? Wo wurde das gemacht? Bekannt war eigentlich nur, dass die Briten verhört haben. Also, dass sie auch vor den Nürnberger Prozessen, Herr Seeger hat darüber mit Herrn Overall zusammen ein schönes Buch veröffentlicht, dass Leute verhört wurden und dass diese Verhöre dann aufgezeichnet wurden. Aber man war sich natürlich darüber im Klaren, dass in Verhören das eine besondere Situation ist, in der natürlich der Verhörte versucht, sich möglichst in einem positiven Licht darzustellen und nur nicht frei irgendwie mit seinem Verhöroffizier spricht. Also diese Abhörprotokolle stellen eine neue Qualität dar, und bisher hat sich für diesen großen Bestand noch keiner wirklich interessiert, außer mir. Ich habe mich nun sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Und ich bin im November 2001 eigentlich per Zufall darauf gestoßen. Ich habe eigentlich ganz andere Dokumente gesucht, und das ist der Traum eines jeden Historikers, auf einmal auf die Spitze eines Eisberges zu stoßen und dann zu merken, da ist ja noch mehr, noch mehr, noch mehr, was steht da alles drin, es ist ja alles ganz wunderbar, und dann noch einen schönen Verlag zu finden, der sich für ein solches Projekt interessiert. Kurz zur Geschichte. Trent Park ist also Anfang 1940 aufgemacht worden und war zunächst bis Sommer 1942 ein ganz normales Lager für ganz normale Gefangene. Hier war zum Beispiel auch Franz von Werra, den Sie jetzt sagen als Ausbrecherheld kennen, der abgeschossen wurde über London, in dieses Lager kurz kam, dann nach Kanada verlegt wurde und hier auf abenteuerliche Art und Weise aus britischer Kriegsgefangenschaft floh, über 5 Umwege dann wieder nach Deutschland kam und also ein großer Propagandaheld war. Nach dem Krieg hat man mit Hardy Krüger einen Film darüber gedreht. Einer kam durch, glaube ich, hieß der Film. Der war auch kurze Zeit in Trent Park, und so mit ihm hunderte anderer Piloten, die abgeschossen worden sind, U-Boot-Fahrer, die für wenige Wochen, auch wenige Tage dort waren und dann nach Kanada gebracht worden sind. Die Briten haben dann gemerkt, mit einem Lager kommen sie eigentlich nicht aus. Es wurden immer mehr Gefangene, auch mehr Geheimnisträger, die man verhören, abhören wollte. Und da hat man 2 neue Lager gebaut im Westen von London und hat Trent Park umfunktioniert, wir würden heute modisch formuliert sagen, als VIP-Lager, als Speziallager für die Stabsoffiziere und die Generäle. Der erste General, der hier ankam in diesem Lager, war General Ludwig Crevel im August 1942. Crevel war im Mai 1942 in Nordafrika auf eine abenteuerliche Art und Weise in Gefangenschaft gekommen. Er ist bei einer deutschen Offensive unglücklicherweise über die britischen Linien gekommen, in der Wüste schwer zu erkennen, ist von den Briten abgeschossen worden und befand sich nun in britischer Gefangenschaft, ist mit dem Schiff, das Kap der Guten Hoffnung herum, nach England gebracht worden und war der erste General hier. Er war zunächst allein, und im November 1942 kam dann ein zweiter General hinzu, General Wilhelm Ritter von Thoma, der Nachfolger von Crevel, auch als Chef des Afrikakorps, ein Bayer. der vor El Alamein in Gefangenschaft gekommen ist. Der nächste große Schub kam im Mai 43, als die Heeresgruppe Afrika in Tunesien kapitulierte. 18 Generäle und Obristen kamen hier nach Trent Park, die nun für ein Jahr mehr oder minder in diesem Herrensitz alleine waren, und die nächsten Gefangenen kamen dann ab Sommer 44 mit der alliierten Landung in der Normandie. Kamen immer mehr in Gefangenschaft, und dann kamen eigentlich immer mehr Leute, die dann im Verlauf des alliierten Vormarsches in Gefangenschaft kamen. Auch Leute, die im April 45 in Deutschland in britische Hand und amerikanische Hand fielen, sind noch nach Trent Park gekommen. Trent Park selber ist dann im Oktober 45 geschlossen worden. Dann hatte man kein Interesse mehr, diesen immensen Aufwand zu betreiben, die das Abhören erforderte. Briten haben insgesamt etwa 300 Generäle gefangen genommen, 84 von denen waren in Trent Park. Hinzu kommen mindestens 22 Obristen, eine gewisse Anzahl von Burschen, Adjutanten, die aber in den Akten nicht näher verzeichnet sind. In diesem Herrensitz, meine Damen und Herren, gab es 12 verwandte Räume, darunter auch der Aufenthaltsraum. Und über Kopfhörer haben nun deutsche und österreichische Exilanten die Gespräche verfolgt. Und man konnte natürlich nicht die gesamten Gespräche aufzeichnen. Das war technisch noch nicht möglich, sondern diese Exilanten sind geschult worden, über mehrere Monate hinweg, das aufzunehmen, was politisch oder militärisch wichtig ist. Das heißt, man hat nicht aufgenommen, wenn sie sich über das britische Wetter unterhalten haben, auch nicht, wenn die Entennachwuchs bekamen oder dergleiches, sondern man wollte natürlich politisch-militärische Informationen haben. Oder auch wenn man sagt, wie geht's der Frau oder so. Das finden sie, also rein private Sachen finden sie nicht, aber alles andere. Die Technik sah damals so aus, dass man das auf Platten aufgenommen hat. Und die hatten eine maximale Aufnahmedauer von 7 Minuten. Das heißt, das erste Gespräch, was Crüvel und Thoma führten, sie kannten sich ja aus der Wehrmachtszeit. Es war ein vielstündiges Gespräch bis morgens um 2. Liegt also in, ich glaube, 26 Portionen jetzt uns vor. Die Platten sind dann in die Protokollabteilung gegeben worden. Dort wurde ein Wortprotokoll auf Deutsch angefertigt. Man hat das sehr genau gemacht. Alles, was man nicht genau verstanden hat, hat man mit einem Fragezeichen versehen. Hat sich immer und immer wieder die Sachen angehört. Und wenn das Protokoll wirklich feststand, auch die Zuordnung der Stimmen zu den einzelnen Personen, manchmal gelang das nicht. Wenn es mehr als 3, 4 Personen waren, war die Zuordnung manchmal schwierig, sodass sie dann in der linken Spalte immer nur Fragezeichen haben, weil sie nicht genau wissen, wer hat das eigentlich gesagt. Wenn das gemacht war, wurde eine Übersetzung ins Englische angefertigt, die sehr genau und sehr exakt ist. Auch die haben wir in den Akten. Und nach 3 Monaten gingen diese Platten zurück an die Post Office Research Station, die das für diese Technik verantwortlich war. Aufbewahrt hat man wohl nur die Platten, in denen es um Kriegsverbrechen ging. Und ich muss gleich dazu sagen, ich habe die Platten nicht gesucht, weil ich immer darauf angesprochen werde, ob es die noch gibt. Ich hoffe, dass ich es vielleicht schaffen werde, einen Knopf vom ZDF zu überreden, einen Film zum Buch einmal zu machen. Dann werden wir auch die Platten suchen. Aber zunächst habe ich erstmal als Historiker erstmal an bedrucktem Papier interessiert, diese Quellen gesucht, und ob es die Platten gibt, ich weiß, ich glaube es eher nicht. Aber es wäre natürlich eine ganz außerordentliche Quelle. Insgesamt hat dieser gesamte Abhörbestand von Trent Park und den beiden anderen Lagern etwa 50.000 Seiten. Und knapp 10.000 Seiten sind die Protokolle, denen die Generäle vorkommen. Und aus diesen knapp 10.000 Seiten habe ich 350 Seiten in dieses Buch gebracht. Das Buch besteht ja nicht nur aus den Abhörprotokollen, sondern eigentlich aus 3 Teilen, nämlich meiner Einleitung, den Protokollen und Kurzbiografien. Weil ich von jedem, der zu Wort kommt in dem Buch, eine Kurzbiografie, auch mit der Beurteilung, die ihm durch die Wehrmacht anheimgefallen ist und von den Briten, hier publiziert habe. Natürlich ist das eine Auswahl. Man wird fragen, wie haben Sie das ausgewählt? Ich habe die ganzen 10.000 Seiten gelesen und habe mich dann gefragt, was ist eigentlich repräsentativ? Und welche Themen kommen überhaupt vor? Und es sind 4 Themen, die vorkommen, nämlich A1, allgemeine Diskussion zu Politik und Strategie, A2, Kriegsverbrechen, das ist das, was meistens dann im Spiegel oder so steht, A3, die Reaktion auf den 20. Juli und A4, zu Diskussionen, sollen wir nicht ein Nationalkomitee Freies Deutschland West aufmachen? Sollen wir nicht mit den Briten zusammenarbeiten und irgendwas, ein Äquivalent zu dem machen, was General Seydlitz und andere in russischer Kriegsgefangenschaft gemacht haben? Doch zurück zu dem Lager Trent Park selber. Einige wenige Worte will ich dazu noch sagen. Die Briten haben hier natürlich ganz bewusst den Gefangenen ein relativ angenehmes Leben bereitet. Natürlich, weil man wollte, dass die sich wohlfühlen und in einer wohligen Atmosphäre entsprechend auch ihre Zunge gelöst wird. Die Verpflegung war vergleichsweise reichhaltig. Ein General sagt sogar für deutsche Maßstäbe zu reichhaltig. Zur Unterhaltung und Fortbildung standen Gesellschaftsspiele zur Verfügung. Bridge hat man gespielt, Schach hat man gespielt, Tischtennis hat man gespielt. Es gab auch Musikinstrumente. Und es stand die sehr gute Bibliothek aus der ehemaligen deutschen Botschaft in London zur Verfügung. Dort konnte man also auf Anforderung alle möglichen Werke lesen, von Thomas Mann bis Mein Kampf. Es stand alles zur Verfügung, es gab auch Presseorgane, also man hat die britische Presse lesen können. Auch die deutsche Presse, den Völkischen Beobachter, konnte man auch beziehen. Und es gab einen sehr guten Radioapparat. Im Übrigen, apropos Presse, die Briten haben auch Zeitungen gefälscht, um mit bestimmten Headlines die Leute zum Sprechen zu bringen. Also ich habe das daran festgestellt, die Leute reden über die Sunday Times im Januar 45 über einen bestimmten Artikel, den ich nicht gefunden habe. Ich habe mir die Sunday Times angeschaut. Gibt's nicht. Also das ist ein Fall, wo ich nachweisen kann, da haben die Briten also geflunkert. Also sie waren natürlich umzäunt mit einem Stacheldraht. An 4 Tagen in der Woche konnte man aber in Begleitung eines englischen Offiziers Spaziergänge machen. Gab eine große Diskussion, weil man musste das Ehrenwort geben, nicht zu entfliehen. Und einige hatten damit das Problem, also wir müssen doch als Soldaten eigentlich versuchen zu entfliehen. Können wir unser Ehrenwort als deutsche Soldaten geben, nicht zu entfliehen? Man hat das dann gelöst und es pragmatisch gehandhabt. Es gab also diese Spaziergänge. Hat auch niemand versucht zu entfliehen. Warum auch? Und die Gefangenen haben also ihren Park sehr bald lieb gewonnen. Little Hyde Park haben sie ihn genannt. Und ich habe auch 2 Aquarelle von Familienangehörigen bekommen. Es gab also einige sehr talentierte Maler unter den Generälen, die also diesen Park auch entsprechend verewigt haben. Es gab 2 englische Offiziere, die Sprachunterricht erteilt haben und gelegentlich wurde auch ein Film gezeigt. Also Trent Park war eigentlich kein Gefangenenlager, sondern mehr, einer schreibt das auch in seinem Tagebuch, ein exklusiver Herrenclub, in dem man nun zusammenkommt, diskutiert, raucht, sich Gedanken über Politik und anderes macht. Und Eberhard Wildermuth, der erste Bundesbauminister, im Kabinett Adenauer, schrieb in sein Tagebuch, man fühlt sich hier wie in einem Zauberberg vom wirklichen Leben abgeschnitten. Also die Situation ist ja klar, während auf dem Kontinent der Krieg tobt, gingen nun die Generäle, ehemals Krieger waren, in den alten Wäldern des Parks spazieren, tauschten sich mit ihren Kameraden aus, hatten viel Zeit zur entspannten Lektüre von Büchern und Zeitungen und sie befanden sich in einer einmaligen Situation nun über eine längere Zeit mit gleichaltrigen und gleichrangigen Generälen zusammen zu sein. Das war ja nur für die wenigen, die eigentlich in hohen Stabsstellen unter Kommando der Wehrmacht und des Heeres dienten, aber nicht für den normalen Divisionskommandeur, der in solchem Kreis von 20 Generälen sich normalerweise nicht aufgehalten hat. Und zunächst haben diese Leute natürlich über ihren militärischen Werdegang nachgedacht, der vielen ja jetzt als gescheitert erschien. General Manny schrieb in sein Tagebuch, nicht nur die Freiheit war vielleicht für lange Zeit verloren, auch die eigene Zukunft war für immer verloren. Alle Hoffnungen, die baldige Ernennung zum kommandierenden General, weitere Auszeichnungen, alles zerplatzt wie Seifenblasen. Allenfalls erwartet mich nach dem Krieg das Leben eines pensionierten Generals, wenn es nicht schlimmer kommen sollte. Aber die meisten haben sich nach einigen Wochen arrangiert mit der Situation. Und Rang, Orden traten zunächst zurück und auch die militärischen Ordnungsstrukturen traten zurück und die Persönlichkeiten sind doch deutlicher hervorgekommen. Und nach dieser Gewöhnungszeit begannen nun die Insassen, sich Gedanken über den Krieg zu machen. Sie begannen nachzudenken über den Nationalsozialismus und ihre Gedanken, darauf will ich noch abzielen, waren meines Erachtens freier als zuvor und freier als danach. Warum? Weil sie zuvor eben in ihrem Korsett der Wehrmacht waren und vor allen Dingen haben diese Leute ja auch gekämpft. Es war nicht ein Debattierclub, sondern waren an der Front mit Tausenden von Toten und so weiter. Und danach, in der Bundesrepublik, waren sie in einer neuen Rolle, sich zu verteidigen. Anfeindungen der Gesellschaft, wie konnte das möglich sein? Die Generalität ist schuld an dem Verlust des Krieges, also ihre professionelle Ehre wurde angegriffen. Sie wurden verantwortlich gemacht für die Verbrechen. Wir haben ja die sehr kontroversen Debatten um die Wiederbewaffnung, das darf man nicht vergessen. Auch da haben die Generäle natürlich versucht nachzusteuern. Heusinger, Kielmannseck und andere, de Maizière und so weiter. Also da haben sie natürlich nicht über ihre Rolle im Dritten Reich kritisch reflektiert, sondern das versucht niederzuhalten. Das kann man überall nachlesen in den Memoiren der Generäle. Aber in dieser Interimszeit der Gefangenschaft, wo sie sich neu orientieren mussten, da scheinen mir nach den Quellen die Gedanken sehr frei zu sein. Auch kritisch gegenüber der eigenen Person. Und das macht meines Erachtens diese Quelle zu einer solch faszinierenden Quelle, weil die Briten in dieser Interimsphase diese Gespräche dokumentiert haben. Ich habe Ihnen dargelegt, dass es um 4 große Bereiche geht hier in diesen Abwehrprotokollen und sie zeigen, wenn man das mal zusammenfassen will, letztlich wie unterschiedlich die Generäle auf politische und militärische Extremsituationen reagierten, welche Bandbreite an Schlussfolgerungen sie aus vergleichbaren Erlebnissen zogen. Und sie belegen, wie weit verbreitet in der militärischen Führungsspitze das Wissen um die Gräueltaten war, wie es vor allen Dingen auch diejenigen erreichte, die es eigentlich gar nicht hätte erreichen dürfen, die ganz andere Aufgabenbereiche hatten. Aber natürlich kann man daraus nicht den Schluss ziehen, dass alle alles wussten. Wir müssen immer den Einzelfall prüfen. Und auch in den Quellen wird deutlich, dass etwa die Dimension des Holocaust bei vielen bekannt war, bei vielen aber eben auch nicht. Ich will nur noch ganz kurz erwähnen, dass es in Trent Park zwei Gruppen gab von Gefangenen, nämlich die einen, die sich zunächst um den bayerischen General Wilhelm Ritter von Thoma scharen und die anderen, die sich um den aus dem preußischen Heer stammenden Ludwig Crüvel scharen. Thoma war der schärfste NS-Gegner in Trent Park und war schon in der Wehrmacht als NS-Gegner wohl bekannt und hat kein Blatt vor den Mund genommen. Die NS-Verbrechen beim Namen zu nennen und zu geißeln, das System scharf zu kritisieren und auch zu hoffen, dass es möglichst bald zu einem Kriegsende kommt. Er sagt einmal im Januar 1943, jeder Tag, den dieser Krieg weitergeht, ist eine Tragödie für Deutschland. Wir müssen hoffen, dass Deutschland diesen Krieg verliert. Ludwig Crüvel, das kann ich jetzt hier nicht näher ausführen, was man auch nachweisen kann, auch aus privaten Quellen, hat das anders gesehen. Er war eigentlich eher derjenige, der seine professionelle Rolle nicht verlassen konnte. Er sagte einmal, ich nehme hier den preußischen Standpunkt ein, ich werfe nicht alles auf den Führer. Auch einer der ganz wenigen, die sich in antisemitischen Kontexten äußern. Die beiden haben sich gehasst, vor allem Crüvel, den Herrn Thoma, weil er Thoma nicht mundtot machen konnte, weil Thoma weiterhin kritisierte und, wie wir heute wissen, die Wahrheit letztlich sagte, auch in der Lageanalyse. Crüvel hat dann im Mai 1943 Bündnispartner bekommen, die sagten, also wir müssen hier zusammenhalten, wir können jetzt nicht irgendwie diesen Schmutzfink da einfach reden lassen. Also einige sagen auch, also da müsste man ja von einem Kriegsgericht stellen und ähnliches. Ein General kommt zum Beispiel dann von Trent Park in die USA nach Clinton und sagt, also diese hasserfüllte Atmosphäre in Trent Park unter diesem ehrlosen General Thoma, hier in den USA sei auch alles viel besser und man sei also unter sich und das ist alles wunderbar. Also das müssen wir immer sehen. Diese Gruppen waren nicht festgefügt, aber es gab sie und es gab massive Auseinandersetzungen.